eigener Erfahrung, weil ich bin ja schon mal einer, der ein paar Klopper dann bringt und total daneben liegt und manch einer denkt, naja, jetzt darf er ja auch noch predigen hier in der Gemeinde. Aber weil Gott mich lieb hat und Gott mir alles vergeben hat, was ich schon an Mist gebaut habe, darf ich hier stehen, weil Gott denkt nicht mehr dran. Wir denken oftmals noch an so Sachen und tragen jemanden was hinterher und sagen, naja, haben so unsere Vorstellungen halt, aber unser Vater im Himmel ist halt anders. Und da bin ich sehr dankbar für. Sonst hätte ich auch gar nicht den Mut, mich hierher zu stellen. Weil ich muss ja ihm gefallen. Und weil ich ihm gefallen, darum darf ich hier stehen. Hier die obligatorische Goldschnittbibel für die Prediger hier im Hause. Habe ich mitgebracht. So, okay. Ja. Ach, Vater Gott, ich will dir erstmal danken, dass du heute Morgen hier bist und dass du Gutes für uns vorbereitet hast. Herr Jesus, dass du bist hier, du da bist hier heute Morgen, dass wir dich ehren dürfen, dich anbeten dürfen und dass du Gutes vorbereitet hast. Und dass du da bist, Heiliger Geist, weil du Gutes vorbereitet hast, weil du ein Wort vorbereitet hast, welches mit uns gehen soll in diesen Tag hinein, in diese Woche hinein, in diesen Monat, ja, welche unser Leben auch mit bestimmen soll und welches am Montag und am Dienstag noch genauso Gültigkeit hat wie heute Morgen in den 2 Stunden, die wir halt hier sind oder jetzt nur noch 1 Stunde. Ich darf ja nur 40 Minuten. Trotzdem danke ich dir, dass du dadurch reden kannst und uns bewegen kannst und Dinge in unserem Leben in Bewegung setzen kannst, damit wir dir, Herr Jesus, immer ähnlicher werden. Dass wir von Sieg zu Sieg gehen können mit dir. Dass wir das erkennen, dass das für uns ist. Du bist einfach gut. Und dafür danke ich dir. Amen. Ja. Und am Anfang des Jahres erinnerte ich mich, oder vielmehr eine Predigt von meinem Freund in die Hände und ich habe mir die angehört und es hat so sehr zu mir gesprochen, weil es ganz persönlich für mich war, diese Thematik, worum es dabei ging. Und es hat mich sehr bewegt und ich habe das die ganze Zeit, oder mich hat das auch die ganze Zeit beschäftigt und dachte, ja, das ist für mich, das ist genau für mich. So. Und das war dann gut für mich. Aber irgendwie kam Gott dann halt und sagte, hier, vielleicht ist das ja auch was für den einen oder anderen, der dann am 16.02. ins Christuszentrum kommt. Und ich habe mich etwas schwer getan damit, weil ich ja eigentlich das für mich habe. Das ist ja für meine Predigt, weil ich bin ja in meinen Augen manchmal der Vorknockste und der Danebenliegende. Und das will ich euch gar nicht unterstellen. Aber wenn Gott das sagt, dachte ich, naja gut, dann beschäftige ich mich mal mit dieser Thematik und mal sehen, was so draus wird. Das Interessante war, da mein Freund, also dieses Ehepaar, wir sind befreundet auch als Ehepaar, wir haben uns schon sehr, sehr lange nicht gesehen. Also wir kennen uns 29 Jahre, damals sind wir hier in Deutschland, also in Westdeutschland, das erste Mal in eine richtige Gemeinde gegangen, nachdem wir lange gesucht haben und sie waren da. Und seitdem kennen wir uns und seitdem treffen wir uns mal in kürzeren, mal in größeren Abständen. Und es ist etwas, egal wie lange wir uns nicht gesehen haben, wir sehen uns und es ist sofort so, als war es gestern. Da gibt es keinen Schnitt irgendwie, da gibt es keinen Bruch. Wir haben unsere Themen sofort, wir tragen einander, es gibt keine Vorwürfe und kein gar nichts. Es ist einfach ganz was Besonderes für uns. Und so war es überraschenderweise auch dieses Jahr. Erst ist mir ja die Predigt in die Hände gefallen und dann hatten wir hier Herrlichkeitswochenende und auf einmal waren sie da. Das hat mich so bewegt. Das war das, was mich am meisten noch mit gesegnet hat, neben all den guten Predigten, die hier an diesem Wochenende auch gelaufen sind, das war sehr, sehr gut. Aber das hat mich bewegt. Sie kamen einfach, sie waren da, wir hatten Gemeinschaft und es war, wir hätten uns nie aus den Augen verloren. Es war einfach fantastisch. Ja. Jedenfalls kam dann diese Thematik und ich wusste nicht so richtig, wie werde ich das so benennen, den Titel. Wir müssen ja immer als Prediger dann auch einen Titel schon vorgeben. Man muss dann in Church Tools eingetragen werden, damit die Dienstleute hinten beim CD-Dienst auch wissen, was kommt und nicht den Prediger am Sonntag hinterherrennen müssen. Hier, wie ist denn dein Thema? Das ist alles sehr, sehr gut organisiert. Da dachte ich, ach, wie nenne ich es? Ich nenne es einfach das Josua-Prinzip. Kann man ja einiges drunter verpacken. Meine liebste Anni, die kam dann, worum geht's denn? Geht's darum, dass du und dein Haus dem Herrn dienen willst? Sag ich, nee. Da geht's doch, dass du kühn und mutig sein sollst. Sag ich, ja, es hat alles irgendwas damit zu tun, weil wir sollen ja kühn und mutig sein, aber wir sollen auch wir und ich und unser Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist einfach das, was wir auch die letzten Jahre immer so gelebt haben. Und das ist auch so ein bisschen ein Leitspruch für mich immer gewesen. Oder eine Bibelstelle, da habe ich sogar ein Lesezeichen hier drin liegen in meiner Bibel, dass ich die auch immer wieder finde im Josua. Ja, Josua, das war dann so mein Thema. Und dann dachte ich, ja, wie kann ich das alles so zusammenbauen? Und im 5. Mose 31, im Vers 6, da lesen wir ja, sei, wo Mose auch spricht zu Josua und zum Volk, seid stark und seid mutig. Das ist immer so eine Sache, die mich dann auch beschäftigt hat, weil ich bin nicht unbedingt der Mutige und auch nicht unbedingt der Starke. Wer mich kennt, der weiß, ich bin oft der Laute. Und manchmal versteckt man vieles hinter der Lautstärke, Unsicherheit und so weiter. Aber Gott hat mir gesagt, egal, ich liebe dich trotzdem. Egal, wie du bist, egal, wo deine Defizite sind, ich liebe dich. Und ich sehe dich ganz anders. Ich sehe dich reingewaschen in dem Blut meines Sohnes Jesus. Und so sieht er uns, jeden Einzelnen. Egal, was wir von uns und über uns denken. Gott liebt uns. Wir sind ihm wichtig, wir sind wertvoll für ihn. Aber jedenfalls dachte ich, das ist ja die Predigt, die für mich ist, für ganz persönlich für mich. Und dann dachte ich, gut, dann will ich mir auch ein Bild mitbringen, damit ich mich auch anpredigen kann. So, dann sehe ich mich und dann predige ich zu mir. Ihr braucht euch da nicht schlecht fühlen, ich predige zu mir. Ja. Aber ich glaube, dass doch einige heute Morgen auch hier sind, die das auch betrifft, weil sie erlebt haben, dass sie in negative Situationen hineingekommen sind, dass sie überwältigt wurden von verschiedensten Dingen wie Krankheit, wie Not, finanzieller Mangel, so verschiedene Sachen, was es so gibt oder auch Probleme im Zwischenmenschlichen, die ja auch aufgetreten sind und man sitzt dann da und man weiß oftmals nicht, wie es weitergehen soll. Und Gott sagt uns aber, seid mutig und seid stark. Und wenn wir im 2. Mose 33 dann den Vers 11 lesen, nämlich gerade in dem Zusammenhang mit mutig und stark, da möchte ich nämlich die Person des Josua etwas beleuchten, etwas rausheben. Und wir sehen hier, was Mose zu Josua sagt. Wie gesagt, 2. Mose 33, Vers 11. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte Mose ins Lager zurück. So, Mose hatte eine feste Verbindung zu Gott. Er begegnete ihm, er sprach mit ihm, er bekam seine Anweisungen oder ja, all diese Dinge. Und dann lesen wir weiter. Sein Diener Josua aber, Da sind wir bei Josua. Der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Das heißt, er kam da nicht raus aus dem Zelt. Und das Zelt, das war damals der Ort, wo sich Gott und Mensch begegnete. Die Begegnungsstätte zwischen Mensch und Gott. Und in dieser Gegenwart war Josua. Und er ging da nicht raus. Er blieb da nicht in dem Zelt, weil er keine Lust hatte, rauszugehen, weil er keine Lust hatte, mit anderen Gemeinschaft zu haben oder weil er nicht gut drauf war, sondern es bedeutet einfach, dass er dort drin war und sich absonderte, um mit seinem Gott Gemeinschaft zu haben, um von seinem Gott zu hören und ihn anzubeten. Darum blieb er im Zelt. Und ich glaube, das brauchen auch wir oftmals. Und gerade auch heute Morgen brauchen das auch wir, dass wir Gott anbeten, dass wir in seine Gegenwart kommen. Und wir haben dieses großartige Vorrecht, hier ein fantastisches Lobpreisteam zu haben, die uns mit Hilfe des Heiligen Geistes hineinführen in die Gegenwart Gottes. Und das sollen wir sein. Aber nicht nur heute, nicht nur am Sonntag, sondern jeden Tag in der Woche sollen wir in Gottes Gegenwart kommen, bei ihm sein, uns von ihm Hilfe, Weisung, Trost, Freude, alles abholen, was er für uns hat, weil er uns ja lieb hat. Und wir lesen auch, dass Josua ein junger Mann war. Und deshalb möchte ich all denen, die jung sind heute Morgen, die jung geblieben sind oder die sich zumindest jung fühlen, möchte ich sagen, Gott liebt dich. Er möchte, dass du in seine Gegenwart kommst. Komm in seine Gegenwart. Mit offenem Herzen. Nicht, weil du musst. Gott sieht auf unsere Herzen und er will, dass wir freiwillig zu ihm kommen. Er ist nicht einer, der uns reinzieht mit wie viel Kraft und wie viel. Nein, er will. Er macht das Tor auf und er sagt, komm rein. Ich bin da, ich habe alles vorbereitet. Und gerade für unsere jungen Leute, unsere Älteren, die aber jung geblieben sind, gell Maria? Halleluja. Auch für die ist das. Aber ihr jungen Leute, ihr seid die, die auf unseren Schultern aufbauen und die weitermachen. Und diese Gemeinde wird noch da sein, wenn wir schon da sind. Und das ist so wichtig, dass ihr euch hintraut zu diesem eurem Gott mit offenem Herzen, freiwillig. Luke, nicht weil es die Mama sagt. Ich mag die Mama, aber du musst für dich die Entscheidung treffen, aufzustehen oder sitzen zu bleiben. Und Gott liebt dich so, dass er sagt, der Luke, der wird irgendwann aufstehen vor mir. Und das ist einfach großartig. Darauf warten wir, Luke. Und das ist gut. Darauf wartet Gott. Und darauf freue ich mich. Weil du bist was ganz Besonderes, Luke, für diesen Gott, für deinen Gott. Halleluja. Und da bin ich froh drüber. Ich bin froh über meine Enkelinnen und Enkel, die noch kommen. Ja? Weil die werden aufbauen. Und ich als Großvater, ich muss mehr in der Tasche haben wie eine Tüte Werthers Echte. Ja? Weil jetzt bin ich ja der Großvater. Aber ich muss meinen Kindern und meinen Enkeln etwas mitgeben, dass sie weitergehen können. Etwas, was Gott mir gegeben hat, das ich ihnen geben kann. Und Gott kann sie dann an die Hand nehmen, wenn ich schon nicht mehr da bin. Dann weiß ich, da ist Gott da und er nimmt sie an die Hand und er führt sie weiter. Und es wird wunderbar. Und da freue ich mich drauf. Halleluja. Gut, ich komme total von meinem Skript ab, aber das ist sehr gut. So. Lass Gott in deinem Leben Dinge verändern. Wenn du in der Gegenwart Gottes bist, dann färbt Gott auf dich ab. Das ist das. Umgang prägt, sagt man. Ja? Es gibt ein Sprichwort, sage mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist. Wer bist du? Kann man in deinem Leben und an deiner Ausstrahlung erkennen, dass du ein Kind Gottes bist? Soll ich dir was sagen? In meinem Leben nicht immer. Leider. Aber ich arbeite dran. mit ihm und dank eurer Hilfe. Ihr wisst ja, ich sage es euch immer wieder, ihr müsst mich konfrontieren. Wenn es schief liegt, ich brauche euch. Konfrontiert mich, weil ich will ja am Ende den Siegeskranz trotzdem bekommen, auch wenn ich manchmal daneben tapse. Ja. Kann man an deinem Leben sehen, dass Gott mit dir ist? Gott will, dass du abfärbst. Gut, im nächsten Step lesen wir mal im 5. Mose, Kapitel 31, die Verse 1 bis 8. Das ist so die Hauptbibelstelle, sage ich mal, in meiner Predigt. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Also ich werde nicht alles schaffen, das sage ich euch schon. Ich habe für 4 Wochen geplant. Und Mose ging hin und redete diese Worte zu ganz Israel, und er sprach zu ihnen: 120 Jahre bin ich heute alt, ich kann nicht mehr aus- und eingehen, und der Herr hat mir gesagt, du sollst nicht über diesen Jordan gehen. Der Herr, dein Gott, er zieht vor dir her hinüber, er selbst wird diese Nation vor dir vernichten, dass du sie vertreiben kannst. Josua, er zieht vor dir her hinüber, wie der Herr geredet hat, und der Herr wird an ihnen handeln, wie er an Sihon und an Og, den Königen der Amoriter, und an ihrem Land gehandelt hat, die er vernichtet hat. Und wenn der Herr sie vor euch dahin gibt, dann sollt ihr an ihnen handeln nach dem ganzen Gebot, das ich euch geboten habe. Seid stark und mutig. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen, denn der Herr, dein Gott, er ist es, der mit dir geht. Er wird dich nicht aufgeben und er wird dich nicht verlassen. Hier wollte gerade einer mit mir predigen. Und Mose rief zu Josua und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel: Sei stark und mutig, denn du wirst mit diesem Volk in das Land kommen, das der Herr ihren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben, und du wirst es ihnen als Erbe austeilen. Der Herr, er ist es, der vor dir herzieht. Er selbst wird mit dir sein, und er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Amen. Und das ist auch das, was Gott uns zuruft. Sei nicht niedergeschlagen, fürchte dich nicht. Und manchmal, mir ist es schon so gegangen, vielleicht auch dem einen oder anderen, regen wir uns darüber auf, dass es so viele Wiederholungen gibt. An Predigten, an Themen und an Wort Gottes. Und ich sage dir aber, wenn du genau diese 8 Verse liest, in 5. Mose 31, dann wirst du genau das Gleiche feststellen. Viele Wiederholungen. Und ich sage dir, wir brauchen das. Wir brauchen Wiederholungen. Gott weiß das. Er weiß, dass er uns Dinge immer wieder sagen muss, weil wir oft diejenigen sind, die nicht richtig zuhören. Und manchmal spiegelt sich das wieder in unserem Gesichtsausdruck. Merkt Gott, wir kriegen gar nichts mit. In unserem Handeln, manchmal miteinander, untereinander, vielleicht auch draußen in der Welt, merkt Gott hier, die haben es noch nicht begriffen. Wir müssen nochmal diese Thematik nehmen. Und wer sollte denn mehr als ich das brauchen, denn Gott kennt mich ja. Ja. Wir sind oft überhaupt nicht bei der Sache, weil wir nicht verstanden haben, was Gott wirklich in seinem Wort sagen will. Und wir brauchen den Geist der Weisheit und der Erkenntnis, dass wir verstehen, was Gott uns sagen will. Mit unserem Verstand können wir es nicht erfassen. Wir brauchen seinen Heiligen Geist, damit das, was Gott uns sagen will, in unser Herz hineinfällt. Und nur dann können wir auch siegreich damit umgehen. Und die Botschaft, die mag vielleicht simpel sein, aber sie ist sehr effizient und sie ist sehr verändernd in unserem Leben, wenn wir es denn zulassen. Also es kommt immer auf uns drauf an. Wir müssen es zulassen, dass Gott etwas tun kann in unserem Leben. Und deshalb wollen wir mal diese Verse, die wir jetzt gelesen haben, uns mal auf der Zunge zergehen lassen und so langsam in unser Herz hineinträufeln lassen und uns damit beschäftigen, was sagt Gott hier wirklich. Und so kommen wir in Vers 3, da steht, der Herr, dein Gott, er zieht vor dir hinüber. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn Gott uns eine Anweisung gibt, irgendetwas zu tun, dann ist von vornherein klar, er ist mit dabei. Er ist mit dabei. Gott ist mit dabei. Gott ist mit dir. Glaubst du das? Na klar, hä? Sigi, na klar. Alles, was Gott dir aufträgt, tut er unter der globalen Tatsache, dass er mit dir ist. Und das ist schon mal etwas ganz was Besonderes, weil ich kann mich dann ein Stück zurücklehnen, weil Gott ja da ist. Und er hat es einfach zugesagt in seinem Wort, dass er mit uns ist, dass er uns nicht verlassen und nicht versäumen wird. Er ist da. Auch wenn wir allein sind, er ist da. Und das ist einfach gut zu wissen. Und das müssen wir uns auch immer wieder sagen und auch sagen lassen. Gerade wenn wir in Situationen sind, die manchmal schwierig sind und wir meinen, mit unserer eigenen Kraft, wir schaffen es nicht. Schaffen wir auch nicht. Er ist da und mit ihm schaffen wir es. Dann heißt es, er selbst wird diese Nation vor dir vernichten, dass du sie vertreiben kannst. Er wird sie vernichten, damit du sie vertreiben kannst. Gott macht die Arbeit und wir sammeln die Beute ein. Gott tut die Arbeit und wir empfangen den Lohn. Gott bringt die Sache in Ordnung und wir sonnen uns in seinem Ruhm. Gott malt das Bild, kann ich so sagen, meine Frau ist Malerin, Gott malt das Bild und wir setzen einfach unsere Unterschrift drunter. So ist unser Gott. So ist unser Gott. Gott hat von vornherein gesagt, ich selbst werde mit dir sein und ich selbst werde deine Feinde vernichten. Wozu kämpfen wir dann noch? Gott hat gesagt, ich kämpfe für dich. Du sollst hinterherziehen. Du sollst die Beute einsammeln. Und wir lesen in vielen Schlachten, die Israel geführt hat, eindrucksvoll, wie genau dieser Gedanke Gottes immer wieder durchkommt und er uns immer wieder sagen will, hey, hör doch auf, dich abzurackern. Hör doch auf, deinen Schweiß in die Sache hineinzugeben. Hör doch auf, deine Seele in die Sache hineinzugeben, rein zu investieren, dich aufzureiben, sondern sei doch einfach bereit, mich machen zu lassen. Ja, werden einige vielleicht sagen, ich wusste schon, dass diese Charismatiker ein bisschen durchgeknallt sind. Ich soll einfach nur rumsitzen, ich soll einfach nur da sein und nichts machen. Gott wird schon alles machen. Wir sollen überhaupt gar nichts tun. Nein. Was sollen wir tun? Wir sollen fleißig darin sein, Gott zu suchen, seine Gemeinschaft zu suchen, in Gemeinschaft mit ihm zu sein. Wir sollen Fleiß daran tun, in seine Gegenwart hineinzukommen. Wir haben Fleiß daran zu tun, in seinem Wort zu forschen, wie es sich verhält, was der Wille Gottes ist. Wir haben Fleiß daran zu tun, Gott in unser Leben mehr denn je hineinkommen zu lassen und zu erfahren, was sein Wille ist. Und dann wird es leicht oder leicht her, in verschiedenen Situationen durchzugehen, auf ihn zu vertrauen, weil wir ihn ja kennengelernt haben. Und wenn wir lange nichts mit Gott zu tun haben oder ihn so ein bisschen auf dem Abstellgleis mit uns führen, dann werden wir entmutigt und ängstlich, weil wir denken, es kommt auf uns drauf an. Aber er will damit dabei sein. Und wenn wir uns mit seinem Wort füllen, es voll machen, sehen, was er alles für uns Gutes getan hat, dann können wir siegreich sein und viel leichter als aus eigener Kraft. Ja. Lesen wir weiter. Josua, er zieht vor dir her, wie der Herr geredet hat. Josua zieht vor dir her, wie der Herr geredet hat. So sagt Mose zu dem Volk. So sagt Gott durch Mose zu dem Volk. Josua zieht vor dir her. Was bedeutet es, dass Josua vor dem Volk herziehen musste? Ganz einfach. Josua verkörperte als sichtbarer Mensch die Gegenwart Gottes im Volk. Das war dieser Kontaktpunkt, wo Gott zu seinem Volk reden konnte. Und du sollst an deiner Stelle, wo du bist, die Gegenwart Gottes verkörpern. Zum Beispiel als Vorsteher deiner Familie. Du sollst als Mann deiner Frau gegenüber die Gegenwart Gottes verkörpern. Du sollst als Frau gegenüber deinem Mann Gottes Gegenwart verkörpern. Du sollst vorangehen, indem du Gott repräsentierst in deiner Umgebung, wo du bist. Also hier, genau. Du sollst als Mutter Gott repräsentieren vor deinen Kindern. Du sollst als Arbeitnehmer Gott repräsentieren vor deinem ungläubigen Chef. Du sollst als Mensch, wo immer du hingestellt bist, in der Schule, wo auch immer, du sollst Gott verkörpern. Dort, wo du bist, soll Gott sein. Das ist kein Spaß. Im Psalm lesen wir, ich sage dir, ihr seid Götter, hat Gott gesagt. Wir sind ihm ja gleichgestaltet, wir sind ja in seinem Bild geschaffen. Und das ist ja nicht ketzerisch, weil Gott sagt es selbst. Wenn wir den Psalm dann weiterlesen, sehen wir dann den Unterschied, nämlich dass wir ja sterben müssen, hier auf der Erde, körperlich. Das ist der Unterschied. Aber wir sollen als Götter, als Gotteskinder, als Söhne Gottes und Töchter Gottes, sollen wir ihn verkörpern, sollen ihn darstellen. Er sagt, ihr seid wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Er sagt, ihr seid Brüder und Schwestern von Jesus. Das heißt, da wo du bist, repräsentierst du Gott und repräsentierst du Jesus. Das ist das, was ist. Und wie machen wir das? Sind wir gefüllt? Strahlen wir Jesus aus oder gibt es Defizite? Und da sollen wir aufstehen. Da will Gott hineinkommen. Und wenn wir Gott repräsentieren, dann sollten wir uns eben auch so benehmen. Ich auch. Gerade ich. Wie benehme ich mich in meiner Umgebung? Rede ich mit anderen darüber, wenn es darum geht, Politiker niederzumachen, und sagen, die haben ja sowieso keine Ahnung? Oder bete ich für sie? Rede ich über meinen Chef und sage, der hat ja überhaupt keinen Durchblick? Oder bete ich für ihn? Und das ist wichtig. Wenn wir in unserem Unternehmen, dort wo ich arbeite, ich habe ja einen Arbeitskollegen, also ich habe mehrere Arbeitskollegen und einer hat, sehr zu meiner Schande, also hat sich bekehrt natürlich, vor vielen Jahren, aber er hat halt angestoßen, hier lasst uns doch wenigstens einmal die Woche eine Pause opfern und beten für uns gegenseitig. Wir sind jetzt zu dritt. Für uns gegenseitig, für unsere Abteilung hier, für unsere Chefs, für unser Unternehmen. Und das machen wir in manchmal nicht regelmäßigen Abständen, weil doch auch mal Schicht durch Schichtbetrieb einiges durcheinander gewürfelt wird. Aber ich war beschämt, dass nicht ich die Idee hatte. Aber ich bin begeistert, dass er die Idee hatte, weil es ist ja so eine Frucht meiner geistlichen Lenden. Er hat sich ja bekehrt durch eine Predigt von mir. Und das macht mich auch dann wieder stolz. Wir sollen nicht stolz sein, aber ich freue mich einfach darüber. Und wir haben eine sehr gute Zeit zusammen. Und das ist einfach das, was wichtig ist. Wir könnten schimpfen über alle möglichen Umstände, aber wir können auch beten. Für das, wo wir sind, für die Unternehmen, wo wir sind, für die Abteilung, wo wir arbeiten, in der Schule, für die Klasse, für unsere Lehrer. Wir können beten und dann kann Gott etwas tun. Und das ist einfach ganz großartig, wenn wir das vertrauen. Denn durch negatives Denken oder durch negatives Reden kommen wir keinen Meter weiter. Wir mögen die Umstände, die negativ sind, noch so exakt beschreiben können, aber es wird uns keinen Millimeter nach vorne bringen. Keinen. Keinen Millimeter. So. Durch Sorgen wurde noch nie ein Problem gelöst. Wir sollen uns keine Sorgen machen, weil Sorgen ist auch Sünde, sagt die Bibel. Deshalb dürfen wir dann zu Gott kommen und dürfen das ablegen. Und dürfen ihm Raum geben, uns da zu helfen. Durch das Schauen auf Gott, durch das Vertrauen auf ihn, durch das Vertrauen darauf, dass er die Feinde vor uns dahin gibt, wurden schon Berge versetzt. Haben wir Dinge mit Gott erleben können in allen möglichen Bereichen, sei es im Bereich finanzieller Versorgung, im Bereich Heilung, im Bereich Wiederherstellung von Beziehungen. Gott will in all diesen Dingen wirken und er will das durch uns tun. Wenn du erlaubst, dass Gott in deinem Leben Veränderung bewirkt, dann wirst du sie auch erleben. Unsere Bereitschaft ist immer die Voraussetzung. Ohne wird es nichts geben. Gott drängt sich nicht auf. Er ist immer da, aber er wird warten, bis du aufmachst, bis du deine Herzenstür öffnest und er hineinkommen kann. Und dann wird es mit dem Negativen und mit den Problemen, mit dem, was gegen dich steht, passieren, wie mit den Königen Sihon und Og, den Amoritern. Du kannst die Geschichte gerne mal nachlesen. Sehr grausam, auch sehr interessant. Aber am Ende der Geschichte war, dass Sihon und Og nicht mehr am Leben waren. Die Feinde waren weg. Er redet davon, dass die Feinde, die gegen Israel zogen, sie wurden vernichtet. Und die Feinde, die gegen dich stehen, sie sollen vernichtet werden. Und an dieser Stelle wollen und müssen wir immer wieder klarstellen, unsere Feinde sind nicht Menschen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Auch wenn uns Menschen manchmal in dem einen oder anderen Punkt total quer sind und uns aufregen und wir sie gern mal rausschicken wollen. Es geht um das, was dahinter steht, um geistliche Mächte, die dahinter steht. Es geht darum, um den Teufel, der in verschiedensten Situationen hineinkommt und durcheinander bringen will. Es geht nicht darum, irgendwelchen Menschen Schaden hinzuzufügen. Auch nicht irgendwelchen Gruppen, ethnischen Gruppen, irgendwelchen Menschen in jeglicher Form, sondern wir kämpfen lediglich gegen Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt. Weil Menschen liebt Gott. Menschen will Gott gewinnen, will sie wieder heimholen in sein Reich. Und wenn du in einer Situation bist, wo du die Hilfe Gottes brauchst, dann erinnere dich daran, was Gott in deinem Leben schon bereits getan hat. Und je nachdem, wie lange du mit Gott gehst, gab es mit Sicherheit Situationen, Dinge, Erlebnisse, wo Gott für dich gekämpft hat und wo du siegreich raus hervorgegangen bist. Und je nachdem, wie lange du vielleicht schon mit Gott gehst, dann kann es traurigerweise manches in Vergessenheit geraten, weil ich glaube, wenn man frisch mit Gott geht, da geschehen noch viel mehr Dinge und man erlebt noch viel mehr Sachen mit ihm und irgendwann ist man lange dabei und man wird abgeklärter und man hat so einen Weg, an dem man so geht. Und da sollen wir wieder aufstehen und sagen, hey Gott, ich bin ja immer noch dein Kind. Wie vor 30 Jahren, wo du mich gerufen hast, bin ich heute immer noch und du sollst heute immer noch in meinem Leben Dinge tun, Dinge verändern. Und es kann auch sein, dass jemand da ist, der diesen Gott noch gar nicht kennt und vielleicht gar keine Erlebnisse mit ihm bisher hatte. Dann möchte ich einladen, nimm die Bibel in die Hand. Nimm dieses Buch und fang einmal ganz vorne an zu lesen, so die ganze Mosebücher und lese mal die Geschichte des Volkes Israels und sieh, wie Gott da gewirkt hat, wie Gott Israel immer wieder geholfen hat, sie immer für sie eingestanden ist und sie immer wieder rausgeholt hat aus widrigen Situationen. Und dann nimm das für dein Leben in Anspruch, für deine Situation in Anspruch und sag Gott, wenn es dich gibt, dann brauche ich dich gerade jetzt. Dann komm jetzt in mein Leben und dann hilf mir in dieser Situation. Und dann wird Gott kommen und er wird dir helfen. Er wird dir helfen, Dinge zu entdecken, kennenzulernen, durch den Heiligen Geist Erkenntnis zu bekommen in verschiedenen Situationen und dich auf ihn einzulassen. Wir sind bei 50%. Und wenn wir das lesen, dann können wir lesen, dass Gott Dinge tut, die unbegreiflich sind manchmal, die wir mit unserem Verstand gar nicht erfassen können. Wie wenn das Volk Israel, wo es aus Ägypten ausgezogen ist und stand dann vor dem Meer und es war keine Aussicht, dass da irgendetwas geschehen würde, dass es irgendwelche Rettungen geben würde. Hinten waren die Ägypter und vorne war das Meer. Und dann kam Gott hinein und hat das Meer geteilt und das Volk konnte durchziehen. Total physikalisch, wie auch immer, total nicht nachzuvollziehen, aber Gott hat es getan. Und Gott möchte in deinem Leben Dinge tun, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Und das Gute war, hinterher, als das Volk Gottes durchgezogen ist, sind die Feinde hinterhergeschossen. Und sie wurden ohne Zutun der Israeliten alle besiegt. Waren alle weg. Waren alle erledigt. Und das finde ich super. Ohne dein Zutun, außer dein Vertrauen auf Gott, wird Gott deine widrigen Umstände in positive Umstände verwandeln können. Ruf den Namen Jesus aus über diesen Dingen, die dich beschäftigen. Ruf den Namen Jesus über die Situation aus, wenn du schon gesiegt hast. Wir sollen in dem Sieg Jesus leben. Und dann ist eine Situation, die haben wir gepackt. Scheinbar gepackt, der Feind ist niedergeschlagen, die Situation ist besser geworden, dann sollst du nicht nachlassen. Dann sollst du dem nachjagen und sollst den Feind so lange bekämpfen oder niederhalten, bis er wirklich am Boden liegt. Das ist, wenn du Zahnschmerzen hast, du sollst nicht so lange beten und kämpfen und danken, bis das denn die Schmerzen nachlassen und es dann erträglich wird. Und dann denkst du, jetzt ist gut. Also Zahnschmerzen ist so eine Sache, also da könnte ich auch eine ganze Predigt von halten. Zähne ist so eine Sache für mich. Aber du sollst, wenn es besser geworden ist, wenn scheinbar, ach, jetzt ist es auszuhalten, dann sollst du nachjagen und dann sollst du, wenn es sein muss, dieses Teil mit Stumpf und Stiel ausreißen lassen, bis es wirklich erledigt ist. Schöner ist natürlich, wenn man das reparieren kann. Ich war die Woche, einer repariert worden, ist abgebrochen. Ich hatte keine Schmerzen und ich habe all meinen Mut zusammengenommen, weil ich habe ja dann gesagt, hier, ich predige über sei mutig und sei stark. Und dann kam der Zahnarzttermin. Und ich gehe generell zu Männern. Ja, das ist eigentlich Quatsch. Erlebnis von mir. Ich war früher in der deutschen demokratischen DDR bei einer Frau. Und das war eine Fleischerin. Und da habe ich so ein negatives Erlebnis gehabt. Seitdem Zahnarzt, nein, danke. Dann kam er hier nach Deutschland. Westdeutschland natürlich, klar. Und dann war bei uns im Ort war ein Zahnarzt und es blieb ja nicht aus. Irgendwann musst du ja zum Zahnarzt gehen. Und jetzt bin ich zu dem Mann gegangen. Ey, das war ganz anders. Ey, Männer können sich bei Männern viel eher einfühlen, habe ich manchmal so den Eindruck. Und es war gut. Er hat alles in Ordnung gebracht und alles repariert und es war großartig. So. Naja, die Jahre gingen dahin. Der liebe Zahnarzt hat irgendwann seine Praxis dann aufgegeben. Kam dann eine Frau rein. Wir sind umgezogen. Und über die Gemeinde und über Freunde aus der Gemeinde kam mir wieder in Kontakt mit einem Ehepaar. Er war Zahnarzt. Ja, es war ganz großartig und ich bin nicht immer so jubelnd, aber doch recht beruhigt, relativ regelmäßig zum Zahnarzt gegangen. Letztes Jahr habe ich eine seiner Zahnarzthelferinnen, die bei uns in der Straße wohnt, habe ich gesagt, hier, wir müssen wieder mal einen Termin machen, ich bin ja wieder mal dran. Aber du weißt ja, nur beim Josef, so jetzt der Name raus, der Josef. Ja. Sagte, ja, der Josef macht gar nicht mehr. Ach, Gott. Nein, jetzt macht seine Tochter und sie haben da noch eine Zahnärztin angestellt und der Josef ist jetzt mehr im globalen Zahnarztverband Deutschland, Hessens, was weiß ich, keine Ahnung, bringt all seine Qualitäten, seine Fähigkeiten damit ein und das ist sehr, sehr gut. Ja, dann haben wir so kurz vor Weihnachten haben wir Josef dann hier getroffen und sagt, Josef, was ist denn los? Ich kann doch nur zu dir. Du bist doch ein Mann. Und er hat mich ganz schön bemitleidet und sagt, ja gut, komm, dann machst du halt mal einen Termin mit mir und dann mache ich das halt mal noch. Aber dann kommt ja wieder das, wer bin ich? Was bin ich wert, dass ich hingehe zum Josef und sage, hier, mach mit mir einen Termin. Also habe ich mich dann dazu durchgerungen, ich gehe zur Frau. Und dann war den Josef seine Tochter da. Und die hat das dann gemacht. Und es war... ja, es war halt Papas Tochter. Also es war sehr gut. Und ich habe dann gesagt, nachdem sie mir die Spritze gesetzt hat, das muss schon sein, habe ich gesagt, so, jetzt kann ich das Auto auch ausmachen. So. Und dann hat sie das wirklich alles super repariert, alles gut. Aber so ist es, wir sollen manchmal hinterherjagen und sollen wirklich das Problem mit Stumpf und Stiel erledigen und sollen nichts übrig lassen und sollen uns nicht vom Teufel ins Boxhorn jagen lassen, der uns dann manchmal so vorgaukeln will, hier ist doch alles schon in Ordnung, ist da alles schon gut, wird schon, weil er will sich ja nicht total aus dem Gefecht bringen lassen. Aber wir sollen einfach weitermachen, denn es ist doch klar, Gott hat doch gesiegt. Und Satan ist doch da unten drunter, unter unseren Füßen. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen malen. Und deshalb sagt uns ja Gott, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen, vor unseren Widersachern, vor unseren Feinden, vor den negativen Umständen. Und Gott weiß doch, dass wir manchmal Hasenfüße sind. Er weiß doch, dass wir ein bisschen Schisser sind, so wie ich das immer sagen würde. Aber wir brauchen uns nicht zu fürchten. Gott kennt zwar unsere Gedanken und deshalb zieht er uns in seine Gegenwart und sagt, hier, ich habe Gedanken des Friedens für dich, des Sieges für dich, der Überwindung für dich. Und da sollst du mit hineinkommen. So, jetzt wollen wir mal ein Stück weitergehen. Der Herr, dein Gott, ist es, der mit dir geht. Er ist in jeder Situation bei dir. Er wird dich nicht aufgeben und er wird dich nicht verlassen. Und das ist so gut, dass uns das immer wieder bewusst wird. Gott liebt uns. Und manchmal lassen wir uns das zu wenig sagen. Und manchmal sagen wir uns das selbst viel zu wenig. Und manchmal lassen wir es dem Wort Gottes nicht zu, uns das zu sagen. Und das Wort Gottes hat so viel Gutes für uns und es möchte zu uns reden. Und wie es oft so ist, manchmal spricht es auch durch Menschen, durch deinen Ehepartner. Und das ist schön, das ist gut. Das ist nicht immer so einfach. Und denken, ach Gott, sag's uns doch einfach direkt. Aber er benutzt halt alle möglichen Wege, das zu tun. Und er möchte, dass du in das Land hineinkommst, was er für dich vorbereitet hat. Dass du hineingehst, dass du rauskommst aus all dem Schlamassel, den du hast. Und wenn du in Sünde bist oder warst, er will dich da herausholen. Und manchmal ist die Sünde vielleicht so, dass du auch den Preis dafür bezahlen musst. Und trotzdem liebt dich Gott und will dich da rausholen. Und es gibt wahrscheinlich viele, viele Mörder in Gefängnissen, die Kinder Gottes sind, weil Gott ihnen vergeben hat. Deshalb werden sie nicht aus dem Gefängnis entlassen, aber ihr ewiges Leben bei Gott ist gesichert. Und das ist das Wichtigste. Den Preis muss man manchmal bezahlen. Aber Gott ist trotzdem da und steht zu dir in diesen Situationen, dort, wo du gerade bist, und hilft dir raus und macht dir ein freudiges Herz. Und selbst dort, vielleicht im Gefängnis, kann Gott sagen, du sollst dieses Land einnehmen. Du sollst dieses Land austeilen. Das sagt er zu uns, hier, heute Morgen, die wir erkannt haben, dass er uns lieb hat, sagt Gott, du sollst hingehen und sollst das Land austeilen. Du sollst das Erbe austeilen. Du sollst das, was ich dir vererbt habe, dir gegeben habe, meinen Sohn Jesus, das ewige Leben, du sollst hingehen und sollst es austeilen. In deinem Umfeld, in deiner Familie, auf deiner Arbeit, dort, wo du unterwegs bist, dort, wo du mit Menschen in Kontakt kommst, du sollst es austeilen. Du sollst es nicht für dich behalten. Ich soll es nicht für mich behalten, weil Gott hat mich gerettet. Aber er hat das nicht nur für mich getan. Er hätte es nur für mich getan, wenn ich der Einzige gewesen wäre auf der Welt. Aber das bin ich nicht. Er hat es getan für jeden Menschen, der draußen ist in unserer schönen Stadt Limburg oder in unserem Dorf, wo wir herkommen, in diesem Deutschland, hat er gesagt, du hast die Verantwortung. Dich habe ich dahingestellt, dass du den Menschen, die um dich herum sind, das weitergibst. Du sollst mich repräsentieren, wo ich dich hingestellt habe, um all das Gute, was ich habe für die Menschen, zuallererst das Opfer, welches ich gebracht habe, nämlich, dass ich meinen einzigen Sohn hingegeben habe, damit dieser Weg wieder frei sein kann in meinen Thronsaal. Du sollst es austeilen. Du sollst anderen davon erzählen. Gib das doch weiter, was du hast. Teile doch das Erbe aus. Der Herr ist es, der vor dir herzieht und er selbst wird mit dir sein. Er wird dich nicht aufgeben und er wird dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. das ist das, ist so die Zusammenfassung dieser ganzen 8 Verse, wo es viel Wiederholung gab, weil es so wichtig ist für uns. Du bist Gott wichtig. Dich hat Gott lieb. Und du sollst das Erbe austeilen. Und wenn du in Situationen bist, in problematischen Situationen, welcher Art auch immer, in Krankheit, in ja, was so gibt, du sollst aufstehen und du sollst die Entscheidung treffen. Gott, du hast gesagt, ich soll gehen und dann gehe ich. Und das ist das, was wir brauchen. Wir als Charismatiker manchmal, wir gehen hin, denken, ah, wir lassen uns die Hände auflegen und alles wird gut. Und wir gehen raus und nach Hause und stellen fest, in häufigen Fällen hat sich nichts getan. Du musst eine Entscheidung treffen. Ohne Entscheidung wird es nichts. Wenn ich nicht entscheide, nach Neunkirchen zu fahren, werde ich in Neunkirchen auch nicht ankommen. Wenn ich nicht entscheide, diesem Gott nachzufolgen, wird es nicht funktionieren. Wenn ich mich nicht entscheide, für meine Frau da zu sein, sie zu ehren und sie zu lieben, mit allem, was dazugehört. Wenn ich mich nicht dazu entscheide, meinen Kindern zu dienen und meinen Enkeln mit allem, was dazugehört. Wenn ich festhalte an den negativen Dingen, die ich erlebt habe, oder an den Fehlern, die ich gemacht habe und mich selbst bemitleide, ist ihnen nicht geholfen. Ist meinem Gegenüber nicht geholfen. Aber wenn ich sage, Gott, ich habe Fehler gemacht, nimm du die weg und mach mich rein. Wasch mich rein, dann macht er das. Und dann darf ich wieder losgehen und darf wie vorher ein Diener sein für meine Familie, für mein Umfeld, für meine Arbeitskollegen und natürlich auch für meine Enkelinnen und für meine Enkel. Ja? Ja? Die werden mit mir auf den Golfplatz gehen. Ja? Hm? Ja. Und deshalb möchte ich euch einladen, jetzt, wenn dann die Predigt zu Ende ist, dass ihr die letzten 1, 2, 3 Lieder nutzt und geht doch zum Kreuz. Man kann es auch auf dem Platz machen und kann Entscheidungen treffen. Kraftvoller ist es, wenn man hingeht, wenn man das auch sichtbar macht vor der sichtbaren Welt und sagt, hier, ich will jetzt hier eine Entscheidung treffen, weil ich will weiterkommen. Ich will im Sieg leben. Dann nutzt einfach diese Gelegenheit nachher und geht einfach ans Kreuz, entscheidet etwas und sagt, Gott, helf mir auch dabei, dass ich daran festhalte. Ich will im Sieg leben mit dir. Ich will die negativen Umstände hinter mir lassen und ich will frisch nach vorn schauen. Und deshalb wollen wir auch vielleicht für die heute Morgen hier sind, die diesen Gott noch gar nicht kennen oder die jetzt am Livestream sind und diesen Gott noch gar nicht kennen. Wir wollen ein Gebet zusammensprechen, der Hingabe, der Lebensübergabe oder der Erneuerung, um diesen Gott kennenzulernen, wieder neu kennenzulernen, wieder neu hineinzulassen in unser Leben. Und dazu möchte ich euch bitten, aufzustehen mit mir. Wir stehen vor Gott und wir reden zu Gott und wir beten zusammen. Herr Jesus, ich glaube dir, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du meine Sünden am Kreuz getragen hast. Dass du für mich persönlich gestorben bist. Dass du den Weg frei gemacht hast zum Vater. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Defizite. Mach mich neu. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte in deiner Gegenwart leben. Danke, dass ich jetzt ein Kind Gottes sein darf. Danke, dass du mit mir gehst. Dass ich mit dir über Mauern springe. Dass ich mit dir von Sieg zu Sieg gehe. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Amen. Und wenn dich das betrifft, wenn du sagst, ja, das habe ich heute Morgen für mich ganz neu festgemacht. Das ist für mich heute Morgen der Tag und die Stunde, wo ich sage, ja, mit Gott mache ich jetzt ganze Sache. Ich kenne ihn vielleicht noch nicht, aber jetzt habe ich ihn eingeladen und jetzt darf ich ihn kennenlernen. Dann möchte ich dich einladen, geh zu Anna Maja und geh zum Wolfgang. Sie möchten nochmal mit dir beten, möchten dir helfen bei dem Start in dieses neue Leben mit Jesus hinein. Und dann werden wir gemeinsam weitergehen, über Mauern